Wir sind so gesegnet, dass wir all unser Versagen, all unsere Schuld zurücklassen dürfen in Jesus. Dass er sie weggenommen hat. Nicht nur, dass wir uns irgendwie psychologisch irgendwas einreden, ja, lass es sein oder denk nicht mehr dran, sondern dass wir wirklich, wirklich Vergebung haben dürfen. Wirklich frei sein dürfen. Wir gehen Vers für Vers durch die Bibel, durchs Neue Testament und wir sind im Matthäus-Evangelium im Kapitel 12 heute Morgen. Also wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr Matthäus 12 aufschlagen. Wenn ihr keine Bibel da habt, stehen hinten am Tisch welche für euch. Dann bedient euch und schlagt dann Matthäus 12 auf. Matthäus präsentiert uns Jesus als den Messias, als den König der Juden. Und in diesen nächsten Kapiteln werden wir die wachsende Rebellion gegen den König sehen, den wachsenden Widerstand der Nation Israel. Israel als Nation, repräsentiert durch seine Leiter, hat Jesus abgelehnt als den Messias, als ihren König. Und im Kapitel 11 letzte Woche, ab Vers 20 hat Jesus begonnen, diese Städte zu schelten, die nicht Buße getan haben, die ihn zurückgewiesen haben. Und als es immer klarer geworden ist, dass Israel als Nation Jesus ablehnen würde, hat Jesus nochmal eine Einladung an den Einzelnen ausgesprochen. Im Vers 28 im Kapitel 11. Er hat gesagt, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Als die religiösen Leiter das gehört haben, haben sie sich sicher gedacht, wir brauchen seine Ruhe nicht. Wir haben den Sabbat. Das ist unsere Ruhe. Und der Sabbat, das war etwas, was kein anderes Volk hatte. Das war was Besonderes. Im 2. Mose, im Kapitel 31, heißt es, dass der Sabbat ein Zeichen war, oder Gott sagt, es ist ein Zeichen zwischen mir und den Kindern Israel ewiglich. Das war was Besonderes, ein besonderes Zeichen zwischen Gott und seinem Volk. Sabbat war etwas, was von Gott eingesetzt war und was Gott vorgelebt hat, wenn wir das so sagen wollen, in der Schöpfung. Sabbat war ein Ruhetag, ein Tag, wo sie sich geistigen Dingen widmen konnten. 2. Mose 23, Vers 12. Da sagt der Herr, 6 Tage sollst du deine Arbeit tun, aber am 7. Tag sollst du ruhen, damit dein Ochse und dein Esel raste und der Sohn deiner Magd und der Fremdling sich erhole. Und wir müssen heute nicht mehr den Sabbat halten, es erfüllt ihn Jesus, aber ich denke, das Prinzip ist noch gut für uns. Es ist gut, wenn wir 6 Tage arbeiten, aber dann einen Tag ruhen. Es ist egal, welcher Tag das ist, aber das Prinzip ist noch gut für uns. Und dieser Ruhetag, das soll nicht nur ein Tag sein, wo wir uns ausschlafen und uns entspannen. Nicht einfach ein freier Tag, an dem wir vielleicht unser Auto waschen oder was mit der Familie unternehmen. Sondern ein Tag, an dem wir uns besonders Zeit nehmen für unsere Beziehung mit Gott, diese Beziehung zu pflegen. 2. Mose 31 heißt es weiter über den Sabbat, was es ein bisschen klarer macht. 6 Tage soll man seine Arbeit verrichten. Aber am 7. Tag ist Sabbat, ein Tag völliger Ruhe, heilig dem Herrn. Das heißt, ein Tag abgesondert für den Herrn. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr den Sonntag oder was immer euer freier Tag ist, dass ihr es nicht einfach nur als freien Tag zum Relaxen seht, sondern dass ihr euch auch Zeit nehmt zur Gemeinschaft mit Gott. Vielleicht sogar als Familie gemeinsam. Dieser geistliche Aspekt, der prophetische Aspekt vom Sabbat, war in Jesus erfüllt. Hebräer 4 sagt uns das. Sabbat ist erfüllt in Jesus. In seinem Erlösungswerk am Kreuz für uns können wir ruhen von unseren eigenen Werken. In ihm finden wir diese Ruhe, diese Vergebung, diesen Frieden mit Gott. In ihm können unsere Seelen ruhen, diese Ruhe, dieser Friede, nach dem wir so suchen. Dieser Friede wird nicht in einem freien Tag gefunden oder in einem Urlaub, sondern in einer Person, in Jesus Christus. Jesus hat gesagt, kommt her zu mir, ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Es ist kein Zufall, dass hier im Kapitel 12, dass es hier um den Sabbat geht. Wenn ihr euch erinnert, Matthäus baut sein Evangelium systematisch auf, nicht unbedingt chronologisch, aber systematisch. Und es passt dazu, dass der Sabbat hier jetzt angesprochen wird, nach diesem radikalen Anspruch, den Jesus für sich genommen hat. Dieser Anspruch, die Quelle zu sein für Ruhe und Frieden. Jüdische Ohren, die das gehört haben, die haben wahrscheinlich an den Sabbat gedacht. Und so macht es Sinn, dass es hier im Kapitel 12 jetzt um den Sabbat geht. Sabbat war auch so eine heilige Kuh für die Pharisäer, für die religiösen Leiter. Das war wichtig für die religiöse, für die nationale Identität des Volkes Israels. Und dass Jesus hier im Kapitel 12 diese religiösen Traditionen der Pharisäer und Schriftgelehrten bezüglich dem Sabbat ankratzt, das war harter Tabak. Das war nicht einfach so irgendwas, das war eine schwere Sache. Wir werden sehen, dass diese Sabbatfrage und die Missachtung und die Korrektur von Jesus von deren menschlichen Regeln, menschlichen Sabbatregeln, das war der Anlass, dass sie geplant haben, ihn umzubringen. Wir werden diesen wachsenden Konflikt mit den religiösen Leitern sehen. Und wir haben das schon gesehen. Zuerst waren sie interessiert an Jesus, haben ihn eingeladen. Aber dann das Erste, woran sie sich gestoßen haben, war, dass Jesus ein Freund von Sündern war. Das hat nicht in ihr Konzept gepasst, zu ihren Regeln bezüglich Reinheit und Gerechtigkeit. Diese Sache hat Jesus über Bord geworfen. Die Pharisäer haben gedacht, du musst dich von den Sündern fernhalten und absondern. Das Wort Pharisäer heißt so viel wie die Abgesonderten. Das war die heilige Elite, haben sie gedacht. Und Jesus hat es angekratzt und es hat ihnen nicht gepasst. Der Bruch kam dann im Kapitel 9, als Jesus den Anspruch gestellt hat, Sünden zu vergeben. Und jetzt kommt die Zeit der offenen Feindschaft, einer Rivalität auf Leben und Tod. Und das wurde eingeläutet mit diesem Konflikt über die Sabbatgebote. Was hat Gott gesagt über den Sabbat? Ganz einfach, er hat gesagt, Sabbat soll ein Ruhetag sein, kein Arbeitstag. Und in den 10 Geboten hat er gesagt, ihr sollt den Sabbat heilig halten. Das soll ein Tag sein für den Herrn, wo ihr ganz besonders eure Beziehung mit Gott, eurem Herrn, pflegt. 2. Mose 20 in den 10 Geboten hat Gott gesagt, in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Gott segnete den Sabbattag. Sabbat sollte ein Segen sein für die Menschen, deswegen hat Gott ihn gegeben. In Markus 2, Vers 27 hat Jesus gesagt, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Gott hat nicht zuerst den Sabbat geschaffen und dann den Menschen, dass er den Sabbat einhält, sondern es war umgekehrt. Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Die Schriftgelehrten haben die Absicht, das Herz Gottes nicht verstanden. Sie haben die Betonung auf diese Äußerlichkeiten, auf das Äußere beachten gelegt, haben was Gesetzliches draus gemacht. Aus diesen wenigen Sätzen, die Gott gesagt hat zum Sabbat, haben sie ein riesiges gesetzliches Gebäude entwickelt. Ein ganzes Regelwerk, das, was es praktisch heißt, keine Arbeit zu tun und den Sabbat heilig zu halten. Zum Beispiel, sie haben gesagt, am Sabbat darfst du keine Lasten tragen, die schwerer sind als eine getrocknete Feige. Das war eine Regel. Also zum Beispiel, wenn du ein falsches Gebiss hattest, durftest du nicht tragen am Sabbat. Weil das hieß arbeiten. Du durftest nur bestimmte Schritte gehen. Dich bestimmte Entfernung weit von deinem Haus entfernen am Sabbat. Du durftest nicht baden am Sabbat. Weil wenn dein Badewasser übergeschwappt ist, dann könnte das bedeuten, dass es heißt, den Boden zu putzen. Du dürftest nicht spucken. Weil wenn du spuckst, dann könnte Lehm draus werden und das wäre wieder Arbeit. Lehm machen. Später haben sie diese Regeln in dem Talmud zusammengefasst. Und es gibt in dem jüdischen Talmud 24 Kapiteln, wo nur solche Regeln drinnen sind über den Sabbat. Was es heißt, den Sabbat zu halten. Und diese menschlichen Traditionen, diese menschlichen Auslegungen, diese Regeln wurde dem Gesetz, wurde dem Wort Gottes gleichgestellt und später wurde es eigentlich noch über das Gesetz gestellt, über das Wort Gottes. Dabei war die ursprüngliche Motivation nicht unbedingt schlecht. Es war eine große Liebe zum Wort Gottes und Gottes Gesetz. Respekt für Gottes Wort, Respekt für Gott. Die Pharisäer haben gesagt, wir wollen Gottes Wort auf keinen Fall verletzen. Das Wort Talmud, dieses Kommentar zu den fünf Büchern Mose, das Wort Talmud heißt eigentlich so viel wie Zaun übersetzt. Es sollte so ein Schutzzaun sein, damit die Menschen Gottes Gebote halten. Damit die Menschen auf der sicheren Seite sind und ja nicht Gottes Heiligkeit verletzen. Und in diesem Wunsch, das Gesetz zu halten, ich glaube, eine Absicht, die nicht unbedingt schlecht war, aber in diesem Wunsch, das Gesetz zu halten, haben sie die Absicht Gottes für sein Gesetz total verfehlt. Es war total daneben. Ich glaube, wir müssen vorsichtig sein. Wir können aus guter Absicht, vielleicht weil wir junge Gläubige beschützen wollen, so einen Schutzzaun errichten wollen, ich glaube, wir können manchmal aus guten Absichten in Gesetzlichkeit hineingeraten. Dass wir Regeln aufstellen, die vielleicht in der ursprünglichen Situation sogar sinnvoll sein mögen, aber die mit der Zeit zu Lasten werden, die wir Menschen auferlegen und Lasten, die gegen Gottes Absicht sind, gegen Gottes Herz. Zum Beispiel, Gott sagt uns in der Bibel, wir sollen uns nicht ansaufen. Wir sollen nicht unter den Einfluss von Alkohol oder irgendeiner Droge uns begeben. Aber die Bibel sagt nichts gegen ein Glas Wein allgemein. Ist kein Problem. Ich meine, Jesus und die Jünger, die haben Wein getrunken, das ist okay. Das ist normal. Das war okay. Aber dann irgendwann hat sich der Hansi bekehrt. Hansi war ein junger Rocker und der hat exzessiv mit Drogen zu tun gehabt und war alkoholsüchtig. Und hat sich bekehrt, hat einen Entzug durchgemacht. Und dann kommt der bekehrte Hansi, der Ex-Alkoholiker, in die Gemeinde XY. Und die Bibel sagt, wir sollen mit unseren Freiheiten kein Anstoß werden für unsere Brüder. Und aus Liebe und Rücksicht für den Hansi beschließen die Geschwister in der Gemeinde, wir wollen völlig auf Alkohol verzichten, um den Hansi zu beschützen, dass er nicht wieder in diese Alkoholsucht reinfällt. Und das ist gut. Das ist ein Segen, das ist richtig, das zu tun. Das ist gelebte Nächstenliebe. Gott freut sich darüber. Aber mit der Zeit wird aus diesem freiwilligen Verzicht ein Gebot. Und es das heißt in der Gemeinde, wenn du Mitglied werden willst, musst du dich verpflichten. Zur totalen Abstinenz. Gar kein Alkohol. Der Hansi ist inzwischen überhaupt nicht mehr in der Gemeinde. Der Hansi ist inzwischen zum Hans geworden und der ist längst in die Mission gegangen, nach Burundi oder sonst irgendwo. Aber die Regel steht noch. Es ist zu einem Gesetz geworden. Die Regel ist jetzt zu einem Gesetz geworden, zu einem Maßstab für Geistlichkeit. Wenn du wirklich Gott gefallen willst, dann darfst du nichts trinken. Und wenn du erwischt wirst dabei, dass du ein Glas Wein zum Essen trinkst, dann wird das wie Sünde gehandhabt in der Gemeinde XY. Und du wirst verurteilt als Sünder, du wirst abgestempelt als ungeistlich. Und im Wiederholungsfall kann es sogar bis zur Exkommunikation führen. Das ist nur ein Beispiel, das ist nur erfunden. Das wäre wahrscheinlich nicht in der Pfalz passiert. Aber wir müssen aufpassen. Es ist so leicht, in diese Gesetzlichkeit hineinzurutschen, dass wir unsere menschlichen Traditionen zu Gesetzen machen, dass wir den Menschen Lasten auferlegen, die eigentlich nichts mit Gott zu tun haben. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu Pharisäern werden. Pharisäer waren selbstgerecht. Diese Einstellung, hey, ich bin ein bisschen heiliger als du, weil ich mehr von diesen kleinen blöden Regeln einhalte. Pharisäer waren Sündenschnüffler, so wie Hunde. Ich kann gerade gut schnüffeln, weil ich erkältet bin. Waren Sündenschnüffler. Haben die Leute genau beobachtet, um irgendwelche Fehler zu finden, irgendwelche Schwächen zu finden. Und dann, um diese Dinge aufzuzeigen und weiterzuerzählen und die Leute zu verurteilen und sich von ihnen zu distanzieren. Der Standard war natürlich nicht Gottes Wort, sondern diese ganze Enzyklopädie an eigenen menschlichen Regeln. Das waren die Pharisäer. Manchmal, glaube ich, sehen wir diese Tendenz in uns. Und wir müssen das erkennen. Und es passiert in unserem Herzen, dieses Denken. Wir müssen dem Einhalt gebieten. Es ist gegen die Natur Jesu. Jesus war ein Freund von Sündern. Und Jesus hatte nichts als Konflikte mit diesen Pharisäern. Er hatte nicht viel Gutes über sie zu sagen. Okay, mit dieser kurzen Einleitung, lasst uns jetzt zu unserem Text kommen heute Morgen. Vers 1 im Kapitel 12. Zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Saaten, durchs Feld, wo Getreide wächst. Es hungerte aber seine Jünger und sie fingen an, Ähren abzupflücken und zu essen. Das war völlig legal, das war völlig in Ordnung, was die Jünger hier getan haben. Ich lese euch kurz vor aus dem 5. Mose, Kapitel 23, Vers 25. Da heißt es, wenn du in den Weinberg deines Nächsten kommst, dann magst du Trauben essen nach Herzenslust, bis du satt bist. In dein Gefäß aber darfst du nichts tun. Wenn du in das Getreidefeld deines Nächsten kommst, dann darfst du Ähren mit deiner Hand abpflücken. Aber die Sichel sollst du nicht über das Getreide deines Nächsten schwingen. Es war okay, wenn du auf der Reise warst, wenn du auf der Wanderung warst, Hunger gehabt hast. Es war okay, deinen Hunger zu stillen mit dem, was am Wegrand wächst, was auf dem Feld wächst. Du durftest es nicht abernten, das Feld deines Nächsten. Du durftest nichts mitnehmen davon, aber du durftest deinen Hunger stillen. Es wäre Diebstahl gewesen, wenn du die Sichel mitgehabt hättest und das Feld deines Nächsten abgeerntet hättest oder Gefäße mitgehabt hättest und die Weintrauben gepflückt hättest und dann weitergegangen. Das wäre Diebstahl gewesen, aber das war legal, du durftest deinen Hunger stillen. Das war völlig okay, vollkommen legal, was die Jünger hier getan haben. Das war nicht das Problem, es ging hier nicht um Diebstahl. Das Problem war, dass sie es am Sabbat getan haben. Und das hat die Vorschriften der Schriftgelehrten verletzt. Im Vers 2, als aber die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu ihm, siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. Auch da hatten die Schriftgelehrten wieder ihre Regeln, ihre Tradition. Sie haben gesagt, wenn du am Sabbat durchs Feld gehst und irgendwelche Ähren abreißt, dann würde es bedeuten, dass du erntest. Und wenn du diese Ähren, diese Körner in deiner Hand freiruppelst, dann heißt das, du würdest mahlen. Und wenn du dann die Spreu von deiner Hand wegbläst, dann ist das so viel wie Waffeln. Das heißt, du arbeitest am Sabbat und das ist verboten. Das waren die Regeln der Schriftgelehrten. Ich möchte, dass ihr hier einige Dinge seht. Zuerst seht die Sicherheit der Jünger. Die Jünger haben gewusst, dass sie hier mit die Traditionen der Schriftgelehrten brechen, mit dem, was sie getan haben. Aber ich mag das, die Gemeinschaft mit Jesus hat sie freigemacht von den Traditionen der Menschen. Die konnten diese schweren Lasten, diese Erwartungen der anderen Menschen ablegen. Die konnten das erfahren, was Jesus gesagt hat im Kapitel 11, wo er gesagt hat, kommt her zu mir, ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jünger konnten ruhen in Jesu Liebe, sind einfach Seite an Seite mit ihm gegangen. Das, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Ich glaube, der Augustinus hat gesagt, liebe Gott und dann tu, was du willst. So einfach ist das, darum geht's. Darum geht es Gott, um eine Liebesbeziehung zwischen uns und ihm. Und es ist wunderbar, wie Jesus uns mehr und mehr frei macht von diesen menschlichen Zwängen, von diesem Gruppendruck, von dieser Menschenfurcht. Zweitens, seht doch die Pharisäer. Es heißt hier, die Jünger fingen an, die Ähren abzupflücken und sofort waren die Pharisäer da. Waren wie Bluthunde, die nach Fehlern geschnüffelt haben. Nicht um den Leuten zu helfen, sondern um sie zu verurteilen. Die Pharisäer, die sind Jesus und den Jüngern hinterhergelaufen. Haben sie beobachtet. Und beim ersten Fehler, eine auf die Finger. Man trifft in christlichen Kreisen immer wieder nach solchen Individuen, die christliche Gemeinschaft auf das reduzieren, dass sie andere kritisieren und sie runtermachen. Menschen, die sich verantwortlich dafür fühlen, Gottes Polizisten zu sein und alle anderen zu inspizieren. Ob sie auch wirklich brav alle Regeln einhalten. Frage, die ich habe, was hatten die Pharisäer da draußen auf dem Feld zu suchen? Nach ihren eigenen Vorschriften durften sie nur eine bestimmte Anzahl von Schritten von ihrem Haus weggehen. Was machen die Pharisäer da draußen auf dem Feld? Pharisäer hatten ihre eigenen Wege, um ihre Regeln zu umgehen. Irgendwann sind die Regeln ihnen selbst zu eng geworden. Und sie haben ihr Regelwerk erweitert ein bisschen. Wenn du einen Nachbarn hattest und den wolltest du besuchen am Sabbattag und der Nachbar war zu weit entfernt, als ihre eigenen Regeln das gesagt haben, dass du gehen durftest, haben sie folgende Regel aufgestellt. Sie haben gesagt, wenn du vorm Sabbat ein Seil zwischen deinem Haus und dem Haus deines Nachbarn spannst, dann sind die Häuser verbunden. Und dann gilt auch das Haus deines Nachbarn als dein Haus. Also dann ist es wieder okay, diese Entfernung zu gehen. Ich weiß nicht, ob die Pharisäer das in diesem Fall getan haben, ob das so ein Feld war, wo irgendwann ein Seil gespannt war zum Nachbarhaus. Aber es ist typisch für gesetzliche Menschen, was wir hier sehen. Diese strengen Regeln sind eigentlich vor allem für die anderen. Für uns selbst gibt es immer Ausnahmen. Sie mal ausreden. Pharisäer waren Heuchler. War interessant, ich habe das Wort Heuchler in meinen Computer eingetippt, in die Konkordanz. Das Wort Heuchler kommt 17 Mal vor im Neuen Testament. Und 16 Mal verwendet Jesus dieses Wort im Gespräch mit den Pharisäern. Wendet es auf sie an. Pharisäer waren Heuchler. Sind die Pharisäer heute noch, die christlichen Pharisäer sind auch Heuchler. Drittens seht hier, dass die Pharisäer sich nicht an die Jünger Jesu wenden. Sie haben sich gleich an Jesus gewandt. Sie haben zu ihm gesprochen, siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat nicht erlaubt ist, nach unseren Regeln. Pharisäer haben gewusst, dass Jesus dafür verantwortlich ist, für das Verhalten der Jünger. Und Jesus übernimmt auch diese Verantwortung und er rechtfertigt ihr Verhalten. Jesus wird sich hier nicht entschuldigen. Er hat nicht zurückgesteckt. Er hat nicht einen Kompromiss gesucht mit den gesetzlichen Pharisäern. Er gibt ihnen zwei Beispiele, die nicht nur die Jünger rechtfertigen, sondern die den Pharisäern auch zeigen, dass ihre Regeln nichts mit der Schrift, nichts mit dem Wort Gottes zu tun haben. Als erstes erinnert er sie an den 1. Samuel, Kapitel 21. Im Vers 3. Er aber sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm waren hungerte, wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote aß, die er nicht essen durfte, noch die bei ihm waren, sondern allein die Priester? Diese Begebenheit, wo David auf der Flucht war vor Saul und er ist zu den Priestern von Nob gekommen und Leute waren müde, fertig. Diese Menschen, die mit ihm auf der Flucht waren. Und es gab nichts zu essen dort als die Schaubrote von der Bundeslade. Und der Priester gab dem David zu essen von diesen Broten, die eigentlich nur die Priester essen durften. David, der größte König, dieser Mann nach dem Herzen Gottes, hat es nach dem Gesetz Unerlaubte getan und war trotzdem schuldlos. Diese Schaubrote waren neben ihrer religiösen Bedeutung, neben dem Bild, was sie auf Jesus hin waren im Alten Testament, diese Schaubrote waren auch ein Teil der Versorgung für die Priester. Gottes Absicht war, die Priester zu versorgen. Gottes Absicht war nicht, den Nichtpriestern zu schaden oder Nichtpriester verhungern zu lassen, neben den Schaubroten. Gottes Absicht war, die Priester zu versorgen. Und dann, als David kam mit seinen Männern, die alle keine Priester waren, und als sie kamen und hungrig waren und ein Bedürfnis hatte und es nichts anderes zu essen gab als diese Schaubrote, da war ihr Bedürfnis wichtiger als die Einhaltung von Zeremonialvorschriften oder von religiösen Ritualen. Gott ging es um die Menschen, nicht um Gesetzlichkeit. Die Gesetze waren für die Menschen da. Die waren nicht wichtiger als die Menschen. Die Pharisäer hätten gesagt, ihr müsst diese Traditionen einhalten. David, du musst dich dran halten, selbst wenn du und deine Männer verhungern, neben dem Schaubrotetisch. Es geht um das religiöse Zeremonell. Das muss eingehalten werden. Das war die Haltung der Pharisäer, der Schriftgelehrten. Gott hätte gesagt, es ist nicht wirklich, worum es mir geht bei der ganzen Sache. Mir geht es um die Menschen. Ich finde es auch interessant an dieser Geschichte, dass es eine Begebenheit ist, wo David als König abgelehnt wurde von Israel. Genauso wie jetzt die religiösen Leiter, die Israel repräsentiert haben, Jesus abgelehnt haben als ihren König. Zweite, was Jesus sagt im Vers 5. Er sagt, oder habt ihr nicht in dem Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester in dem Tempel den Sabbat enthalten und doch schuldlos sind? Die Priester hatten am Sabbat doppelt so viel zu tun wie an einem normalen Tag. Die mussten doppelt so viel Opfer darbringen. Sie haben dieses Sabbatgebot gebrochen, nicht zu arbeiten, und trotzdem waren sie schuldlos. Jesus sagt zu diesen Pharisäern, kennt ihr eure Schriften nicht? Ihr behauptet, eure Regeln sind aus eurer tiefen Einsicht und aus eurem tiefen Verständnis von Gottes Wort und eurer Einsicht in geistliche Dinge entstanden. In Wahrheit sind eure Regeln eine Folge von Blindheit und Unverständnis. Euer Problem ist, dass ihr Gottes Herz nicht versteht. In Vers 6, ich sage euch aber, Größeres als der Tempel ist hier. Wenn ihr aber erkannt hättet, was es heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, so würdet ihr die Schuldlosen nicht verurteilt haben. Denn der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Sie verstehen Gottes Herz nicht. Gott will Barmherzigkeit, nicht Schlachtopfer. Jesus zitiert hier aus dem Propheten Hosea, aus dem Kapitel 6. Zitiert in Vers 6. Da ist es denn an Güte habe ich gefallen, nicht an Schlachtopfern und an der Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfern. Und Gott hat damals dem Volk gesagt, durch Hosea, den Propheten, er hat gesagt, eure Güte ist wie eine Morgenwolke, wie der Tau, der früh verschwindet. Ist nicht vorhanden. Ihr haltet an diesen äußeren religiösen Handlungen fest und ihr macht es zum Wichtigen, aber ihr habt keine Güte, ihr habt keine Barmherzigkeit. Und ohne dem zählt das ganze äußere Trara nichts. Leute, ihr kennt Gottes Herz nicht. Gott will Liebe mehr als das Gesetz. Er will Beziehung mehr als das Ritual. Er will Barmherzigkeit mehr als Opfer. Ich habe unlängst ein Buch gelesen von einem Autor, mit dem ich theologisch nicht ganz übereinstimme. Aber der hat was sehr Gutes gesagt, was da dazu passt. Er hat geschrieben, Geistliche Reife bedeutet nicht, ein enormes Bibelwissen zu besitzen oder die gewaltigsten Geistesgaben. Selbst sehr egoistisch gesinnte Menschen können dies beides besitzen. Geistliche Reife bedeutet, die Gefühle Gottes zu teilen und seine Stimme zu erkennen. Es bedeutet, die Dinge zu lieben, die Gott liebt, und die Dinge zu hassen, die Gott hasst. Geistliche Christen lieben Gott und die Seinen mit Leidenschaft und hassen alles, was sie von Gott wegbringt. Nur verbunden mit einer solchen Liebe werden Bibelwissen und Geistesgaben jemals ihren gottgewollten Zweck erfüllen. Kann man nur Amen dazu sagen. Ihr Pharisäer, wenn ihr Gott verstehen würdet, wenn ihr sein Herz verstehen würdet, dann würdet ihr verstehen, dass Hungrige ernährt werden müssen, egal ob Sabbat ist oder nicht. Wenn ihr die heiligen Schriften, wenn ihr das Herz Gottes wirklich kennen würdet, dann hättet ihr diese Schuldlosen nicht verurteilt. Euer Nichtverstehen von Gott hat dazu geführt, dass ihr unschuldige Menschen verurteilt. Menschen als Sünder abstempelt, die keine Sünder sind, die schuldlos sind. Und das war eine schwere Anschuldigung für Juden. Gerechtigkeit war ein wichtiges Konzept im Alten Testament. In den Sprüchen, Kapitel 17 heißt es zum Beispiel, wer den Gesetzlosen rechtfertigt und wer den Gerechten verdammt, sie alle sind dem Herrn ein Gräuel. Wir sehen in den Propheten, dass Gott es immer wieder verurteilt hat, diese Ungerechtigkeit, dass Richter Schuldige freigesprochen haben und Unschuldige als Schuldige erklärt haben. Es war keine leichte Anschuldigung, die Jesus hier an die Pharisäer richtet. Aber das, was die Pharisäer am meisten gewurmt hat, waren diese zwei Aussagen. Dass Jesus gesagt hat, mehr als der Tempel ist hier. Und dass Jesus gesagt hat, der Sohn des Menschen ist der Herr des Sabbats. Im jüdischen Denken war nur Gott größer als der Tempel. Und nur er war der Herr des Sabbats, weil er den Sabbat eingesetzt hat. Jesus hat hier wieder beansprucht, Gott zu sein. Und er hat Gottes Autorität beansprucht, das Gesetz richtig auszulegen und ihre falschen Sichtweisen zu korrigieren, so wie er das schon in der Bergpredigt gesagt hat. Wo er gesagt hat, es wurde euch überliefert, aber ich sage euch, so ist das Gesetz zu verstehen. Er hat beansprucht, Gott zu sein. Er hat beansprucht, mit Gottes Autorität zu sprechen. Er hat gesagt, ihr versteht nicht, wie das Sabbatgebot gemeint war, aber ich verstehe es. Und der Grund, warum ich es verstehe, ist wegen dem, wer ich bin. Weil ich Gott bin, der Herr des Sabbats. Ich bin Gott, der die Regeln macht. Und ich werde den Sabbat so erfüllen und so auslegen, wie er gemeint war, nach Gottes Absicht, nach Gottes Herz, nach Gottes Intention. Sabbat war ein göttliches Geschenk zum Segen, war eine göttliche Versorgung für die Bedürfnisse der Menschen, nicht etwas, was die Menschen binden und belassen sollte. Erste Runde der Auseinandersetzung ging an Jesus. Zweite Runde in der Synagoge, Vers 9. Als er von dort weiterging, kam er in ihre Synagoge. Ich mag es. Er ging in ihre Synagoge. Er ist direkt in die Höhle des Löwen gegangen. Jesus ist in der Offensive hier. Als er von dort weiterging, kam er in ihre Synagoge. Und wir werden wieder diesen Mangel an Barmherzigkeit sehen. Siehe, da war ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie fragten ihn und sprachen, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen, damit sie ihn anklagen könnten? Mangel an Barmherzigkeit. Sie hatten keine Barmherzigkeit, kein Mitleid mit diesem Behinderten, mit dieser verdorrten, gelähmten Hand. Für die war dieser Mann nur eine Falle, mit der sie Jesus zu Fall bringen wollten. Sie wollten dem Mann nicht helfen, sie haben diesen Mann nur benutzt. Sie fragten ihn und sprachen, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen, damit sie ihn anklagen konnten. Es war wieder eine ihrer Regeln. Eine dieser Sabbatregeln der Schriftgelehrten war, Du darfst am Sabbat zwar Leben retten, aber du darfst am Sabbat nicht heilen. Das heißt, wenn hier irgendjemand liegt, der am Verbluten ist, du durftest seine Wunde verbinden, dass er nicht stirbt, aber du durftest kein Öl drauf leeren, zum Beispiel, sagt der Talmud, weil das würde heißen, du würdest heilen und das wäre Arbeit und das darfst du am Sabbat nicht tun. Musstest bis zum nächsten Tag warten. Sorry. Hatten keine Barmherzigkeit. Wie viel anders Jesus. Ich mag das, dass es hier direkt so heißt. Also von dort weiterging, kam in ihre Synagoge und siehe, da war ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Ich glaube, das Erste, was Jesus gesehen hat, war dieser Mann mit dem Bedürfnis nach Heilung. Die Bedürftigen hatten immer Jesu Aufmerksamkeit. Vielleicht du heute Morgen. Vielleicht bist du heute Morgen hier mit einer verdorrten Hand oder mit einem verdorrten Herzen, mit einer Verletzung. Brauchst du heute Morgen Jesu Berührung? Du hast heute ganz besonders Jesu Aufmerksamkeit. Jesus sieht deine Not und Jesus will dich berühren heute Morgen. Es war immer Jesu Herz. Diese Menschengebote waren Jesus egal, aber Jesus liebte diesen Mann. Er antwortet den Pharisäern mit einem Gleichnis. Im Vers 11, er sprach aber zu ihnen, welcher Mensch ist wohl unter euch, der ein Schaf hat, und wenn er dieses am Sabbat, und wenn dieses am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? Wie viel vorzüglicher ist nun ein Mensch als ein Schaf? Also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Deckt ihre Heuchelei auf. Hey, ihr Leute, nach eurem Regelwerk entweiht ihr den Sabbat nicht oder ihr entweiht den Sabbat ohne Schuld, wenn ihr euer Schaf rettet. Und dieser Mensch ist viel vorzüglicher als ein Schaf. Deshalb darf ein Mensch auch am Sabbat geheilt werden und darf ihm geholfen werden, ohne Schuld auf sich zu laden. Wie viel vorzüglicher ist ein Mensch als ein Schaf, sagt Jesus. Es ist traurig, dass man heute überhaupt das betonen muss. Tiere sind heute oft wertvoller als Menschen in den Augen von manchen. Tiere gelten oft mehr als ungeborene Menschen und sind besser geschützt in unserer Gesellschaft. Und das ist echt ein Skandal. Das ist ein Unrecht. Wir sehen diese Stars, die sich gegen das Schlachten von Robbenbabys stark machen und viel Barmherzigkeit für die aufbringen, aber sich gleichzeitig für den Mord an ungeborenen Mitmenschen aussprechen und dafür Propaganda machen. Das passt irgendwie nicht. Das ist die erste Frage, die ich immer den Tierschützern stelle, wenn sie da diese Stände aufstellen und Unterschriften und Spenden sammeln. Das Erste, was ich sie frage, ist, wie stehst du zur Abtreibung? Und wenn sie dafür sind, wenn sie Tiere mehr lieben als Menschen, dann kann ich sie nicht ernst nehmen. Dann kann ich sie nicht unterstützen. Ich finde, es ist gefährlich, solche Menschen zu unterstützen. Weil die werden eines Tages dafür eintreten, dass ich umgebracht werde, wenn ich alt und schwach bin, damit das Geld nicht für meine Behandlung verschwendet wird, sondern dass sie das Geld verwenden können, um mehr Robbenbabys oder Wale oder Küken retten zu können. Und das möchte ich nicht unterstützen. Das ist gefährlich. Nicht, dass Tierschutz keine Berechtigung hat. Das ist auch unterstützenswert. Aber ich glaube, nur solche Tierschützer, die auch ein Herz für Menschen haben und die menschliches Leben höher achten als das Leben von Tieren. Tierschutz ist ein berechtigtes Anliegen, aber der Schutz von Menschen, von Ungeborenen, von Alten, von Kranken, von Behinderten, hat eine viel höhere Priorität. Ein Mensch ist viel vorzüglicher als tausend Schafe. Jesus sagt, ihr rettet dieses Schaf, weil es euch gehört. Aber ich befreie diesen Menschen, ich befreie diesen Mann von seiner Not, weil er mir gehört, weil er mein Mensch ist. Und weil ich ihn lieb habe. Ich bin der Herr des Sabbats. Und ich erfülle diese tiefste Bedeutung des Sabbats. Dieser Mensch ist ein Mensch, der keine Ruhe hat, der ruhelos ist, der leidet. Und ich befreie ihn. Und es ist erlaubt. Es ist erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Dann spricht er zu den Menschen, strecke deine Hand aus. und er streckte sie aus und sie wurde wiederhergestellt, gesund wie die andere. Wie fähig war dieser Mann, seine Hand auszustrecken? Konnte dieser Mann mit verbohrter, gelähmter Hand die Hand ausstrecken? Nein. Eigentlich normalerweise nicht. Es war unmöglich. Aber er hat es auf das Wort Jesu hin, im Glauben hat er es trotzdem getan. Und als er es getan hat, ist er geheilt worden. Hast du jemals zum Herrn gesagt, Herr, ich kann das nicht? Als der Herr dir irgendwas gesagt hat oder irgendwas aufgetragen hat. Ich habe es getan. Wenn Jesus etwas sagt, dann, was wir was tun sollen, dann sind wir auch fähig, das zu tun. Er befähigt uns immer, dem zu folgen, was er sagt. Er befähigt uns immer, seinen Willen zu tun. Ja, du kannst es tun. Das Problem ist normalerweise, ich will es nicht tun. Deswegen sage ich, ja, ich kann nicht. Wenn der Herr dir etwas sagt, was dir unmöglich erscheint, dann tu es im Glauben. Und er wird dich befähigen, das zu tun. Vers 14, die Pharisäer aber gingen hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbrächten. Warum? Weil er ihre Autorität untergraben hat. Sie haben sich gesagt, wenn er weiter gegen unsere Traditionen handelt und uns derart zurechtweist, dann ist es mit unserem Einfluss auf das Volk vorbei. Weil dieser Jesus wird sie freimachen von unserer Gesetzlichkeit und dann haben wir unsere Macht verloren. Also wollten sie ihn umbringen. Vers 15 schnell noch. Als aber Jesus es erkannte, entwich er von dort und es folgte ihm eine große Volksmenge und er heilte sie alle. Es war noch immer Sabbat. Er heilte sie alle. Und er bedrohte sie, Vers 16, dass sie ihn nicht offenbar machten. Was für ein Kontrast zu den meisten heutigen Heilungspredigern. Damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, siehe mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat. Ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird den Nationen Gericht ankündigen. Er wird nicht streiten, noch schreien, noch wird jemand seine Stimme auf den Straßen hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Gericht hinausführe zum Sieg. Und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. Jesus, der Knecht Gottes, der Messias, er wird richten. Aber bei seinem ersten Kommen ist er gekommen als Diener. Sogar für die Heiden. Und das war sicherlich ein Schock für die Juden, das zu hören. Jesus war sanftmütig. Er war demütig. Er ist in Gnade gekommen. Jesus hat sein Gericht zurückgehalten. Er hat diese Feinde nicht gebrochen. Er hat sie nicht ausgelöscht, obwohl sie im Vergleich zu ihm ein geknicktes Rohr und ein glimmender Docht waren. Gib ihnen noch Zeit, Buße zu tun. Gib den Menschen Gnade. Das ist auch eine Ermutigung für uns hier. Aus diesem Rohr wurden Flöten gemacht. Wisst ihr was? Ein geknicktes Rohr war unbrauchbar. Es wurde weggeschmissen. Ein glimmender Docht war zu nichts zu gebrauchen. Bild hier, was wir sehen von geknickten, zerstörten Leben. Leben, in denen der Ofen aus ist. Vielleicht fühlst du dich heute Morgen wie so ein geknicktes Rohr oder wie ein glimmender Docht. Kaputt und als Versager unbrauchbar. Gute Nachricht heute Morgen ist, Jesus wird dich nicht brechen. Jesus wird dich nicht auslöschen. Jesus wird dich nicht aufgeben, sondern er wird dich stärken. Er wird dich wieder aufbauen. Er wird dieses Feuer in deinem Herzen wieder anfachen und er will dich gebrauchen zu seiner Ehre. Wenn du nur diese verdorrte Hand, dieses verdorrte Leben ihm hinstreckst. Dieses Wort von letzter Woche ist doch immer Gottes Wort an uns. Jesus sagt noch immer, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Er, Jesus, ist die Erfüllung des Sabbats. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir für deine Liebe, für deine Gnade. Wir danken dir, dass du uns frei machst von Gesetzlichkeit. Wir bitten um dieses Werk in unseren Herzen, dass wir immer freier werden, immer sicherer werden in unserer Liebe zu dir. Und dass wir wie die Jünger einfach mit Ruhe im Herzen, mit Sicherheit, im Vertrauen neben dir hergehen und dich lieb haben. Können wir in dir ruhen, Jesus. Ich danke dir dafür. Stärk uns durch deinen Heiligen Geist. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.